Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zu Beginn der Predigt eine Passage aus dem Kolosserbrief, und zwar Kapitel 1. Ich lese uns ab Vers 15 den Abschnitt bis Vers 23. Kolosser 1 ab Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, dieser Abschnitt, von dem wir hier gehört haben, diese Worte Gottes beginnen mit einer Aussage, die kann durchaus einige Fragen bei uns auch auslösen. In Vers 15 heißt es, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was ist denn eigentlich gemeint mit dieser Aussage, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Was können wir damit eigentlich anfangen, wenn wir selbst gar nicht in der Lage sind, Jesus körperlich zu sehen? Vielleicht stellt sich dem einen oder anderen auch die Frage, können wir eigentlich an jemanden glauben? Können wir etwas glauben, was wir gar nicht sehen? Vielleicht ist das, wenn wir in diesen Text einsteigen wollen, als Einstieg eine Frage, die uns beim Lesen auch gar nicht so bewusst geworden ist. Aber was ist eigentlich gemeint mit diesem Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Und gerade an Weihnachten könnten wir ja die Frage direkt und einfach beantworten. Das Ebenbild Gottes ist dieses kleine Kind, was dort sichtbar in der Krippe in Bethlehem geboren wurde. Aber vielleicht, und ich denke, beim Lesen dieser Passage wird uns schnell klar, dass das nicht die ganze Antwort und vielleicht sogar gar nicht die richtige Antwort auf diese Frage ist, was mit dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes gemeint ist. Dennoch wäre es vielleicht auch schön, und wenn wir ganz ehrlich sind, leben wir in einer Kultur, in der doch die Dinge, die man sieht, leichter angenommen werden. Sie werden leichter geglaubt. Das, was man sieht, was man vor sich sieht, das ist doch tatsächlich da. Wir sind doch geprägt davon, das zu glauben, was wir vor uns haben, was wir uns auch begreifen können, in dem Sinn, dass wir es anfassen können. Auf der anderen Seite ist auch jeder Mensch gewohnt, in seinem Leben, in seinem Inneren, sich auf Dinge zu verlassen, die er nicht sieht, die nicht da sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind es doch alle diese großen Fragen, die uns in unserem Leben bewegen und die jeder Mensch sich irgendwann einmal stellt. Diejenigen, die sich in uns auftun, Fragen, die irgendwann aufkommen, die wir uns selbst stellen, eigentlich die Fragen sind, die in diesen unsichtbaren Bereich hineingehen. Fragen wie zum Beispiel, woher komme ich eigentlich? Warum bin ich da? Warum lebe ich? Wie komme ich mit meinem Leben zurecht? Vielleicht auch, wie komme ich mit meiner Einsamkeit zurecht? Fragen, Beobachtungen darum, dass doch irgendetwas in dieser Welt nicht in Ordnung ist, zurechtgebracht werden muss. Oder banal einfach formulierte Fragen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn unseres Lebens? Wie kann Gemeinschaft funktionieren, wenn jedes Wesen auf dieser Erde doch 100% individuell ist? Fragen, die sich vielleicht auch dem einen oder anderen stellen. Warum gibt es das Böse? Wie kann man mit dem Bösen umgehen? Auch mit bösen Menschen umgehen? Woher bekomme ich Trost für meine Probleme, für meine Not? Vielleicht stellt sich der ein oder andere auch die Frage, was ist eigentlich das Endziel unseres Lebens? Wo geht es hin? Was ist der eigentliche Sinn? Alles Fragen, die sich im nicht sichtbaren Bereich bewegen. Interessanterweise, wenn wir etwas zurückdenken, habe ich vor einigen Predigten im Zusammenhang mit der Predigtreihe über den ersten Petrusbrief einmal eine Antwort gegeben auf diese alles überragende Frage, was ist eigentlich der Sinn unseres Lebens? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das war im Zusammenhang mit dem Vers 9 im ersten Kapitel, in dem im Grunde das Endziel unseres Lebens, das Endziel unseres Glaubens darin beschrieben ist, dass wir einst in Gemeinschaft mit Christus leben werden, dass wir Gott im Himmel preisen und anbeten werden. Das Endziel unseres Lebens, unseres Glaubens, ist die Errettung unserer Seele. So formuliert es dort Petrus. Also im Grunde eine relativ einfache Antwort auf viele recht komplizierte Fragen. Was es nicht gibt und was manche Menschen dennoch suchen, ist sowas wie eine Lebensformel, so eine Universalformel, die wir mit eigener Kraft berechnen, aufstellen können, was auch immer. Und wir können viele Dinge allein auch mit unseren Augen nicht beantworten. Wir müssen viele Dinge schlicht und einfach mit unserem ganzen Wesen erfassen. Um unser Leben zu leben, um die Dinge um uns herum zu verstehen, brauchen wir weit mehr als nur unsere Augen. Und so ist auch die Frage nach dem, was es bedeutet, das Ebenbild Gottes in Jesus zu erkennen und zu sehen, keine Frage und auch keine Antwort für die Augen. Das Ebenbild Gottes ist das Abbild Gottes, das wir nicht nur mit den Augen erfassen können. Im Grunde gar nicht mit den Augen, sondern mit unserem Herzen, mit unserem Verstand, mit unserem ganzen Wesen. Letzten Endes mit allem, was uns zur Verfügung steht. Muss unsere Sehnsucht danach sein, dieses Bild, dieses Ebenbild Gottes zu verstehen. Und dafür gibt es im Grunde auch eine Möglichkeit, indem wir uns mit dem Handeln und mit dem Leben und mit den Werken von Jesus beschäftigen. Also wenn wir uns nach dem Ebenbild Gottes fragen, was es damit auf sich hat, dann ist unsere Antwort eben nicht etwas Optisches, sondern das Erfassen des ganzen Lebens Jesu. Und so ist auch das, was wir an Weihnachten feiern und bedenken, die Geburt Jesu, Beginn und Anfang von etwas, das viel breiter ist und viel umfassender. Und aus diesem Grund habe ich genau diese Passage für die Predigt heute gewählt, die letzten Endes das ganze Leben Jesu umfasst und beschreibt. Dass das Ziel seines Lebens beschreibt. Nicht alles Handeln, nicht alle Details über das, was er getan hat, aber alle wichtigen Punkte. Wenn wir also das Ebenbild Gottes erfassen wollen, wenn wir auch den erfassen wollen, der dort einmal auf diese Erde kam, und wenn wir das bedenken wollen, was wir an Weihnachten bedenken, nämlich die Geburt von Jesus, dann ist es unser Auftrag und unser Ziel, das ganze Leben und Handeln von Jesus zu erforschen, abgeleitet und begonnen an diesem Tag. Und so sagt es auch unser Text. Das Ebenbild Gottes, das ist der Beginn. Es mündet darin, dass Jesus selbst derjenige ist, der für uns am Kreuz stirbt, gestorben ist, der für uns auferstanden ist, der zum Leben erweckt wurde und dessen Blut für uns der wahre Grund unserer Rechtfertigung ist. Als mich die Kinder gefragt haben, über was ich an diesen Weihnachten predige, habe ich ihnen so schnell im Scherz gesagt, ich werde über das Blut Jesu reden. Und dann sie geschmunzelt darüber. Aber wenn wir genau hier reinschauen, dann ist es tatsächlich ein Ziel und ein Inhalt dieser Predigt, dass wir auch an Weihnachten durchaus das ganze Leben Jesu betrachten können. Gehen wir nun einmal anhand dieses Textes, den wir haben, durch, was wir außerhalb unserer Augen hier von Jesus entdecken, was wir von ihm sehen. Als allererstes lesen wir in dieser Passage, dass Jesus schon immer da war. Eine gewaltige Aussage. Dazu gehört, dass er vor Beginn aller Zeiten bereits da war. Also als Jesus auf die Erde kam, dann wurde er nicht geboren wie wir, indem er auf die Erde kam und nun eben dann erst da war. Wenn wir kleine Babys sehen und erkennen, dann wissen wir, jetzt sind sie auf der Erde, vorher waren sie im Bauch, wir wissen, sie waren auch da, aber dann sind sie für uns greifbar und sichtbar. So ist das mit Jesus nicht. Er war vor Beginn aller Zeiten da. Er war schon da, bevor das Erste überhaupt geschaffen wurde. Und er selbst ist sogar der Herr über all das, was geschaffen wurde. Herr über die ganze Schöpfung. Und wenn wir so wollen, finden wir auch in diesen Versen, dass alles, was in dieser Schöpfung geschieht, unter seiner Herrschaft geschehen ist. Letzten Endes gilt das auch für die Weisen, die nach Jesus suchten. Auch all dies passierte, war durchdacht, schon vor Beginn aller Zeiten. Der Stall, sein Trog, die Krippe, in der er lag. Ja, selbst der bösartige König Herodes und seine Herrschaft wurde ihm von Gott gegeben. Gott hatte bereits vor Grundlegung der Welt in seiner Liebe alles auf Christus hin geschaffen. Er hatte alles so arrangiert, alles so angekündigt, dass es für ihn geschaffen war. Christus selbst steht nicht nur im Mittelpunkt unserem Weihnachtsfest, sondern in allen Dingen. Er ist der Mittelpunkt aller Schöpfung. Er ist der Ursprung und das Ziel aller Schöpfung. Von allem, was heute hier geschieht, ist der Mittelpunkt und das einzige Ziel Christus. Und ihr Lieben, wenn wir so wollen, könnte uns das schon als wahre Weihnachtsbotschaft ausreichen, dass Christus tatsächlich das Zentrum und das Ziel aller Schöpfung ist. Aber unser Text verrät uns noch etwas mehr. Er verrät uns auch, dass die Menschheit, die auf der Erde lebte, diesen Christus mehr als nötig hatte. Die Menschheit selbst war und ist es heute auch noch an sich verloren. Sie war es im Paradies, sie war es durch die Zeiten hindurch und sie ist es heute auch noch. Man könnte so viele Beispiele anführen, um das zu belegen, aber eigentlich kommen wir immer darauf zurück, dass eines in der Geschichte der Menschheit überragte. Selbst der beste König der Welt konnte eines nicht: dauerhaft Frieden und Sicherheit und wahres Heil für die Menschen bringen. So viele Könige haben sich diesen Heilszuspruch angemaßt und doch konnte keiner Heil bringen. In der ganzen Geschichte sehen wir, wie sie sich selbst verwirren, ins Trudeln geraten und in sich selbst versinken. Wie irgendwann ihre Sünden Überhand bekommen und selbst die größten und die weisesten Erfindungen sie nicht davon ablenken. Selbst die größten Erfindungen der Menschheit haben es uns nicht schaffen lassen, die Not, das Elend aus der Welt hinauszubekommen. Über tausende von Jahren haben wir es nicht geschafft, Kriege auszurotten, Krankheiten auszurotten, Herrschaft zu bekommen über die Dinge, die um uns herum sind. Es ist so sehr leicht zu verstehen, dass die Welt eigentlich andauernd auf Erlösung hinstrebt und hinstrebte in der Vergangenheit. Die Menschen entwickelten Praktiken und Methoden zur Selbsterlösung. Sie nannten sie dann Religion. Aber eigentlich fehlte ihnen der Erlöser, derjenige, der die Last der Menschen, der die Bürde hinwegnehmen konnte. Und so sage ich hier, dass die Menschheit tatsächlich Jesus wirklich nötig hatte. Nur er konnte den Frieden auf der Welt aufrichten, der notwendig war, um wahres Heil zu bringen. Dazu musste er sich allerdings erst einmal erniedrigen. Dann musste er sterben, dann musste er auferstehen und seine Herrschaft, seine Regentschaft im Himmel antreten. Und dadurch seine Gemeinde aufrichten und mit sich vereinen. Einen weiteren Punkt möchte ich anführen. Die Menschheit wusste dies eigentlich schon immer und suchte eigentlich schon immer ihre Erlöser. Den weisen Menschen aller Zeiten war im Grunde klar, dass die Menschen Erlösung nötig hatten. Sie erfanden die Religionen, wie gesagt. Die Menschen suchten und forschten durch alle Generationen sehr gründlich, um das große Rätsel der Welt zu ergründen. Es gab im Grunde keine Hochkultur, die nicht auch eine gut entwickelte Religion hervorbrachte. Selbst in den größten Systemen der Weltgeschichte spielte Religion immer eine wichtige Rolle. Und zwar nicht als Opium für das Volk, sondern als Antwort auf die letzten Fragen, die im Alltag eben nicht beantwortet werden konnten. Zu forschen und zu suchen, das taten im Übrigen auch die Weisen aus dem Morgenland. Das taten auch die Propheten. Das taten auch die jüdischen Forscher der damaligen Zeit. Wenn wir wieder zurückschauen wollen auf die bereits erwähnte Stelle im 1. Petrusbrief, dort lesen wir es in den Versen 10 und 11 des 1. Kapitels. Die Propheten forschten in den Schriften, sie suchten herauszufinden, wann und wo denn nun dieser Erlöser geboren wird. Allerdings müssen wir auch anerkennen, die meisten, die forschten und suchten, sie forschten nicht nach Christus. Sie forschten im Grunde nach Selbsterlösung, nach Weisheit, um sich selbst zu Gott zu erheben oder sich selbst zu erlösen. Das machte einen großen Unterschied. Und das machte auch einen großen Unterschied in der Weihnachtszeit und in ihren Erfüllungen. Es ist letzten Endes erschreckend, wie wenige Menschen in dieser Zeit die Erkenntnis von Jesus als dem geborenen Messias hatten. Wenn wir ganz ehrlich sind, war es selbst den
Menschen in seiner nächsten Nähe, im Grunde nicht möglich aus eigener Kraft, diesen Heiland zu verstehen. Genau das lesen wir doch an Weihnachten. Dass es Engel waren, dass es Gesandte waren, dass es die Menschen waren, auf denen der Heilige Geist ruhte, die Christus erkannten. Wir haben gelesen von Hanna und von Simeon. Weise Menschen, die im Tempel lebten, die auf den Heiland warteten. Warum warteten sie auf den Heiland? Weil Gott sich selbst ihnen offenbarte, weil der Heilige Geist auf ihnen ruhte und ihnen sagte, warte auf diesen Heiland, du wirst ihn sehen, bevor du stirbst. Er wird zu dir kommen, bevor dein Leben, dein leibliches Leben zu Ende ist. Du wirst dein Heil sehen. Ein Stern musste den Weg leiten, Engel mussten den Weg leiten, aber da war auch keiner, der aus eigener Kraft eine Formel fand, das zusammenbauen konnte, diese Fragmente, die da geoffenbart waren, selbst zusammenzufügen. Wie gesagt, es war nur eine Handvoll Menschen, die dann überhaupt verstanden, wer dieser Jesus war. Seine Mutter, seine Tante, die erwähnten Propheten im Tempel, ein paar Weise, die zu Besuch kamen. Und einer kapierte es auch, aber der stand auf der anderen Seite, sein böser König Herodes, der sich nur seinen Tod wünschte. Und dann nachher sogar die Kinder in Bethlehem, die in seinem Alter waren, alle abschlachten ließ. Und der Einfluss von König Herodes reichte sogar aus, um Jesus nach seiner Geburt einige Jahre ins Exil nach Ägypten zu vertreiben. Als ich mir das einmal so vorgestellt habe, da kam mir auf der anderen Seite diese von uns produzierte Weihnachtsromantik ins Gedächtnis. Ich mir überlege, wie viel Stress die Familie um Jesus vor seiner Geburt hatte. Erinnerte mich schon manchmal an den Stress, den wir uns vor Weihnachten auch machen, jedes Jahr wieder. Vielleicht auch, um uns da anzunähern an das, was damals passierte. Nach Weihnachten muss man dann die Geschenke umtauschen. Aber eigentlich hat man dann doch Ruhe. Jesus selbst hatte da keine Ruhe. Der Stress ging weiter. Knallhart. Musste von zu Hause flüchten nach Ägypten, um dann zurückzukehren nach Nazareth, einen unwirtlichen Platz, wirklich keine Wahlheimat, sondern ja, eine der Städte, die wirklich unbedeutend, klein, wirtschaftlich unattraktiv waren. Aber Stress vorher, Stress nachher, das war der Weihnachtsstress von Christus. Aber das ist nur ein kleiner Nebenausflug. Weiterer Punkt war dieser kleine Mensch, der da geboren wurde, nun wirklich der verheißene Erlöser. Diese Frage stellt sich ja immer wieder und sie sind erstaunlicherweise gut beantwortet in diesen Aussagen, die wir auch vorhin gelesen haben, von Hanna und von Simeon. Und das macht die beiden so besonders. Denn sie reden davon, dass sie ihr Heil gesehen haben, ihr persönliches Heil. Sie preisen Gott dafür, dass er die Erlösung für Israel gesandt hat und dass das Heil über Israel hinaus sogar zu den Völkern gelangt ist. Und an dieser Stelle habe auch ich einen Moment innegehalten und gefragt, was war diesen Menschen eigentlich klar? Was muss in ihren Sinn gekommen sein? Ich dachte, es ist gut, einmal ein paar Stellen zu bedenken und uns heute auch klar zu machen, wie Jesus bereits im Alten Testament angekündigt war, was auf ihn hindeutete. Wir nehmen das vielleicht gerne hin und wenn wir jetzt überlegen und sagen, wie viele Stellen, wie viele Verse, wie viele Abschnitte fallen uns eigentlich ein, wenn uns jemand fragt, Also wenn ich das mal von mir sagen würde, ich gehe zu meiner Familie und die fragen mich, sag mal, wo war das eigentlich angekündigt, dass dieser Christus kommen wird? Oder war das Zufallsereignis? Und das ist ganz erstaunlich. Erstmal ist natürlich erstaunlich, wie schnell man solche Stellen vergisst, das ist klar. Aber es ist ganz erstaunlich, wie viele Stellen nun auf das schon ankündigten, was um Jesus herum geschah. Und ich erwähne uns mal einige. Zum Beispiel, dass Jesus der Sohn des Höchsten ist, dass er Gottes Sohn sein wird. Angekündigt unter anderem in Psalm 2, Vers 7 oder in Jesaja 9. Wir haben das am Freitag auch gelesen. Der kommende Messias wird selbst Gott sein. Aber auch als Mensch ist er uns angekündigt. Ganz am Anfang unserer Bibeln in 1. Mose 3, Vers 15, dort in der ersten Verheißung, die wir auf Christus hin lesen, lesen wir, dass er von einer Frau geboren wird, dass er ein Mensch sein wird. In 1. Mose 12, dass er ein Retter wird für alle Völker. Das, was hier Simeon im Tempel erwähnt, war nichts Neues. Ein Retter für alle Völker. Wiederholt und aufgenommen von Paulus im Galaterbrief. Und an anderen Stellen auch. Oder alle von uns, die den biblischen Unterricht hinter sich haben, denken vielleicht an Jesaja 53. Vielleicht war es mühsam, dieses Kapitel auswendig zu lernen. Vielleicht auch weniger. Ganz klar wird uns dort gesagt, dass Jesus ein stellvertretendes Opfer für unsere Sünden sein wird. Das ist ganz deutlich vor Augen gestellt. Oder denken wir an Psalm 130. Ein Psalm, der gesungen wurde auf dem Weg nach Jerusalem von dem Volk, bevor sie dort geopfert haben. Ein Opfer, das sich jedes Jahr wiederholt hatte. Und was heißt es dort? Ich hoffe auf den Herrn, denn er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Das Erstaunliche ist dabei dieses kleine Wörtchen, er wird Israel erlösen. Nicht die Opfer. Nicht das Einhalten des Gesetzes. Gott selbst wird Israel erlösen. Vielleicht war einigen jedes Jahr klar, als sie nach Jerusalem gingen, dass dort nur etwas wiederholt wird, was nicht wirklich die Erlösung von den Sünden sein kann. Vielleicht verstanden es sogar sehr viele, dass all das nur Vorspiegelung sein kann oder wiederholbares Opfern. Aber dass einer, dass er, dass Gott selbst Israel erlösen muss von seinen Sünden. Oder auch die ganzen Details, die wir kennen, die wir vielleicht hinnehmen. Die Geburt einer Jungfrau. Wir müssen Jesaja 7 lesen oder Micha 5. Der Geburtsort Bethlehem war vorhergesagt. Aus Daniel 9 können wir selbst den Zeitpunkt für die Geburt ablesen. Auch die war bezeugt. Und selbst so etwas Feines, wie in Psalm 78, dass dieser Heiland, der da kommen wird, in Gleichnissen redet, vielleicht keine Vorhersage seiner Geburt, aber seines Dienstes, das, was mich immer wieder total begeistert. Wir vergessen manchmal, dass Jesus am Anfang tatsächlich nicht in Gleichnissen geredet hat, dann aber bewusst entscheidet und sagt, jetzt rede ich nur noch in Gleichnissen. Und das nicht aus Zufall, sondern genau so ist es vorhergesagt. Klare Verkündigung wird abgelöst durch Gleichnissen. Gott wird sich seinem Volk in Gleichnissen nähern. Kleinigkeiten, wunderbare Ankündigungen über das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Der Hinweis auf Johannes den Täufer in Malachi 3. Der Bote, der vor ihm hergesandt wird. Oder das liebevolle Wort aus Jesaja 44 als letztes Zitat, als Abschluss, dass ich habe dich erlöst. Das Heilswort, auf den, der da kommt. Unser Heilszuspruch und unsere Hoffnung in unserem Leben. Vielleicht war es auch das, was diesen beiden dort im Tempel im Kopf herumging. Beiden war klar, und wenn sie um sich herumschauten, dass das Heil eben nicht in den selbstgerechten Taten der Pharisäer, Sadduzäer, Essener, wem auch immer lag. Nein, das Heil, das musste von Gott selbst in die Welt eingesetzt werden. Ein unverdientes, radikal eingesetztes Heil. Ein Heil, das niemand wollte, das niemand erwartete, das niemand berechnet hat. Ein Heil, das radikal in unser Leben kam und das Leben radikal verändert. Damals das Leben radikal verändert hat und heute radikal verändert. Und unser Denken in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte, dafür gibt es auch einen Platz. Das lässt sich wohl am ehesten mit dem Denken von Herodes vergleichen. Der Mensch ohne Christus ist doch der, der sagt, lass mich in Ruhe, besser ein toter Jesus, besser gar kein Jesus, besser gar kein Gott, als irgendeiner, der mein Leben kaputt macht. Wir wollen doch keine Veränderung. Weihnachten ja, aber keine Veränderung. Wenn es uns gut geht, dann soll alles bleiben, wie es ist. Oder mancher sagt, ja, alles ist schlecht, alles muss sich ändern, aber was verbindet beide? Hauptsache, es geschieht nach meinem Plan. Wenn es mir besser gehen soll, dann nach meinem Plan. Vielleicht bin ich arm und krank und bedürftig, dann brauche ich ein Wohlstandskonzept, aber keinen Gott. Mach mich reich, aber lass mich in Ruhe. Wenn es mir gut geht, dann lass mich reich oder glücklich sein oder was auch immer, aber lasst mich in Ruhe. So kommt Jesus nicht in diese Welt. Und die Frage, die wir uns an dieser Stelle doch stellen können, ist, darf er auch in unserem Leben etwas verändern? Darf er unseren Plan übernehmen? Darf er unsere Herrschaft übernehmen? Darf er in unser Leben kommen und Dinge tun, die uns radikal verändern, die auf sein Heil hin ausgerichtet sind? Darf Jesus selbst an Weihnachten definieren, wie Weihnachten zu definieren ist, so wie er es sieht? Darf er uns sagen, Weihnachten ist Heilsverkündigung? Genauso wie Ostern. Ostern ist Heilsverkündigung. Und genauso wie alles, was darin ist. Darf er uns sagen, alles, was ich getan habe, ist euch Menschen durch mein Leben und alles, was ich getan habe, Heil zu verkünden. Ihr dürft es verstehen. Und wenn Gott sich zu uns neigt und der Geist unseren Sinn erweckt, dann verstehen wir genau dies. Jesus ist Heilsverkündigung. Er selbst verkündigt sich selbst das Heil. Darf er auch unsere Gefühle beherrschen? Darf er auch in diesen Tagen unsere Sehnsüchte beherrschen, unsere Freuden, unsere Romantikgefühle? Wie schon gesagt, das Endziel unseres Glaubens, der Sinn des Lebens, der Sinn von diesen Tagen, der Sinn von heute ist das Endziel unseres Glaubens. Die Gemeinschaft mit Gott. Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und dazu gehört eben nun mal der radikale Bruch mit unserem alten Leben. Auch an Weihnachten, auch an Ostern, auch Montagmorgen. Deshalb sagt uns an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte, dass dort ein radikaler Veränderer in unser Leben eingezogen ist. Einer, der die Herrschaft beansprucht. Und unser Predigttext, der sagt in seinem umfassenden Blick auf das Heil sogar noch einiges mehr. Ein Glaubender, der wird auch garantiert das Endziel seines Lebens erreichen, weil er eben von Jesus und durch Jesus versöhnt wurde. So wie es hier die Verse 22 und 23 sagen. Hanna und Simeon, die konnten glücklich sterben. Und mit ihnen verstehen das auch alle lebenden Christen. Die Weihnachtsbotschaft ist eine Heilsbotschaft, nicht weil Weihnachten so romantisch war, auch nicht weil die Geburt von Jesus so romantisch, stressfrei, nett war, sondern weil die Geburt von Jesus so heilsbringend war, Dort kam Heil in die Welt. Dort wurde Heilsplan Gottes Realität. Der entscheidende Teil von Gottes Heilsplan, der wurde geoffenbart. Und Jesus anzusehen, heißt dementsprechend, also nicht seine Hülle anzuschauen, sich Gedanken zu machen, wie er aussah, sondern seine Botschaft. Das Ebenbild Gottes ist seine Botschaft, sein Wesen, seine Heilsbotschaft. Das gilt es, an Weihnachten anzusehen. Und ich wünsche uns heute, dass wir Arme haben wie Hanna und wie Simeon, die bereit sind, den Heiland aufzunehmen und ihn zu preisen. Amen.